Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Avalia Kaffee Talk. Heute haben wir ein spannendes Thema für euch und zwar haben wir das letzte Mal über das Thema Nachfolge gesprochen und viele hatten natürlich auch die Frage gestellt, wie finanziert man eventuell auch so eine Gründung, und darauf möchten wir heute ein bisschen näher eingehen und zwar auf das gesamte Thema
Gründungsfinanzierung.
Darlehen, Fremdmittelbeschaffung. Ja, und wer sind wir überhaupt? Also, mein Name ist Roland Nette und das ist Christoph Schulz, mein lieber Geschäftspartner. Und der beschäftigt sich sehr, sehr häufig mit diesem gesamten Thema Fremdmittelbeschaffung. Und deshalb wird es heute auch eine sehr spannende Folge werden. Wir gehen darauf ein, worauf muss ich achten, ne, dass ich überhaupt diese Fremdmittel bekomme. Und wann macht es überhaupt Sinn, Fremdmittel überhaupt anzufragen diesbezüglich?
Immer, wenn die Oma keinen Check locker macht.
Okay, also für alle, die jetzt total Interesse haben und keine Oma, hört zu.
Gut. Dann steigen wir doch vielleicht einfach mal ganz kurz ein, Roland. Du hast ja gesagt, du willst dich darüber unterhalten, weil das so vielen Gründern unter dem Nagel brennt. Und das kann ich nachvollziehen. Wir merken das ja in unseren Coachings zur Genüge, dass, obwohl für viele Geschäftsideen man ja eigentlich gar nicht so viel Geld benötigt zum Gründen, doch die ein oder andere Investition nicht ausbleibt. Und wenn ich mir alleine die Preise für heutige Technik angucke, dann kann das schnell mal ein Fall für die Finanzierung werden. Und vielleicht, um euch mal einen kurzen Überblick zu geben, was es so für verschiedene Möglichkeiten gibt, ist natürlich das Einfachste, die Methode des Bootstrapping. Das heißt, ich kaufe mir nur das, was ich mir gerade auch leisten kann und lebe also in meinem Gründerdasein entsprechend sparsam, bilde Rücklagen und kann dann erst investieren, starte also nicht sofort mit allen Investitionen, sondern mache das peu à peu, so wie es eben gerade in den Finanzfluss des Unternehmens passt. Geht aber nicht immer.
Leider.
Wenn ich den Laptop nicht habe, den ich zum Arbeiten brauche, oder die Studiotechnik oder was auch immer, dann muss ich vielleicht am Anfang doch investieren. Und wer dann eben nicht die Eltern, Großeltern, Geschwister oder wen auch immer um ein vorgezogenes Erbe ansprechen kann, dem bleibt oft nichts anderes übrig, als Fremdmittel aufzunehmen. Und da haben wir eine ganz spannende Unterteilung in der Landschaft. Wir haben viele Bundesländer, in denen gibt es verschiedene Mikrokreditprogramme, wo man also bereits mit wenigen 1.000 Euro Finanzierungsbedarf fündig wird. Wir haben auch den Mikrokreditfonds Deutschland, wo es auch Mikrokredite gibt, die allerdings relativ teuer in den Zinsen sind. Und wir haben natürlich nachher die klassischen Bankdarlehen, die es eben refinanziert, zum Beispiel über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, über diverse Förderprogramme gibt.
Und da stellt sich natürlich immer die Frage, was wähle ich denn als Gründer? Ne? Gehe ich zur Bank?
Ja.
Eine gute Antwort, die wir oftmals von uns Beratern kommt, das kommt drauf an.
Genau. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, um wie viel Geld es sich eigentlich handelt, was ich so benötige. Ne? Also sind das irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro vielleicht, dann macht es natürlich Sinn, über so einen Mikrokredit nachzudenken oder aber einfach zu der Bank zu gehen, bei der ich sowieso mit meinem Girokonto schon seit Jahren Kunde bin, die mich also kennt, weil das ist ein Betrag, bei dem viele Banken einfach keinen Spaß an der Finanzierung haben. Denn wenn wir dann mit vielleicht 5% Verzinsung auf die 5.000 Euro rechnen, kann sich jeder selbst ermitteln, dass das Ausdrucken des Kreditantrages teurer ist als der Verdienst der Bank damit. Und damit hält sich deren Lust, sowas herauszugeben, in Grenzen, insbesondere wenn sie euch nicht kennen.
Jetzt ist es aber ja so, dass die meisten Gründer nicht einfach zu einer Bank gehen und sagen, hey, ich hätte ganz gerne mal 50.000 Euro. Und der Bankberater sagt, klar, hier, bitteschön, die 50.000. Ich habe schon ewig auf dich gewartet, dass du endlich zu mir kommst. Es ist ja ein Stück weit Vorbereitung auch gefragt. Und wir kriegen ja auch diese Anfragen zu uns, wenn wir die Gründungsberatung mit durchführen. Was muss ich eigentlich für Unterlagen mitbringen? Und was ist dein Tipp dazu? Was ist eigentlich so die perfekte Vorbereitung, um in ein Bankgespräch reinzugehen?
Die perfekte Vorbereitung ist, dass ich dem oder der Bankerin, Banker im Vorfeld vielleicht schon mal den Businessplan übermittelt habe mit einer aussagekräftigen Finanzplanung. So, jetzt kommt aber die Frage, was ist ein aussagekräftiger Businessplan? Muss der 20 Seiten oder 30 Seiten haben? Da ist die Seitenanzahl völlig irrelevant. Es kommt darauf an, was da drin steht. Das heißt, ich muss einen schlüssigen Businessplan haben, der ganz klar darlegt, wer bin ich? Warum bin ich eigentlich für dieses Gründungsvorhaben geeignet? Was zeichnet mich da aus? Welche Qualifikationen, Erfahrungen und so weiter habe ich eigentlich? Was ist meine Geschäftsidee? Was ist mein Produkt, meine Dienstleistung, was ich anbiete? Wem biete ich das eigentlich an? Welches Problem löse ich für den? Wie sieht der Markt aus? Ja. Und wovon gehe ich aus, wie sich mein Geschäft entwickeln können oder entwickeln wird? Und dazu gehört dann ein Finanzplan, der genau das auch widerspiegelt. Und da ist es eben wichtig, dass der Finanzplan und der Businessplan aufeinander abgestimmt sind. Das macht also keinen Sinn, wenn ich in meinem Businessplan davon schreibe, wie toll sich alles entwickeln wird und wie viele Kunden ich gewinnen will. Und nachher stecken die aber in meiner Umsatzplanung so gar nicht drin. Weil das, was die Bank macht, ist, sie guckt sich den Businessplan an, sie analysiert den Finanzplan und prüft sozusagen, ob der konsistent ist, die beiden Dokumente zueinander.
Ja.
In so einem Businessplan, in so einem Finanzplan ist es immer wichtig für die Banken, dass dieser daraus besteht, dass ich aufzeige, welche Produkte, Dienstleistungen, wie auch immer, will ich eigentlich zu welchem Preis wann verkaufen, wann kriege ich dafür den Zahlungsstrom. Das heißt, ich fange also an mit einer Absatz- bzw. Umsatzplanung, aus der ganz klar hervorgeht, in dem Monat und in dem Monat plane ich mit dem Produkt und insgesamt so und so viel Euro Umsatz zu machen. Darüber hinaus sollte ich dort aufzeigen, in einer Kostenplanung ganz detailliert, mit welchen Kosten rechne ich eigentlich in meinem Unternehmen so. Vielleicht sind die ja sogar abhängig vom Umsatz, weil sie von der verkauften Stückzahl oder irgendwas abhängen. Auch das muss ich entsprechend aufzeigen. Und wenn ich diese beiden Sachen habe, kann ich daraus eine sogenannte Liquiditätsplanung ableiten. Das ist also, ich sage mal vereinfacht, die Planung des Kontostands. Das heißt, ich zeichne also auf nach den geplanten Zahlungseingängen. Und hier muss man eben aufpassen, ne? Vielleicht verkaufe ich mein Produkt zwar im Januar, aber der Kunde bezahlt erst, wenn ich meine Leistung erbracht habe. Oder vielleicht zahlt der Kunde in einem Monatsabo. Oder der Kunde bezahlt 50% Anzahlung und 50% bei Fertigstellung. Also in der Liquiditätsplanung ist es wichtig, dass ich aufliste, in welchem Monat fallen zahlungskräftig tatsächlich welche Einnahmen und welche Ausgaben im Unternehmen entsprechend an. Beispiel für diese Verzögerung ist ja zum Beispiel auch das ganze Thema Umsatzsteuer, ne? Also fällt ja im Normalfall im Folgemonat oder mit Dauerfristverlängerung dann im Folgefolgemonat erst an. Auch das muss ich im Liquiditätsplan entsprechend berücksichtigen, sodass ich aufzeige der Bank, ich habe meinen Kontostand und die Planung meiner liquiden Mittel sauber überlegt und dargestellt. Und vor allem, ich werde zu keiner Zeit in die Situation kommen, einen Liquiditätsengpass zu haben laut meiner Planung.
Damit die Bank letztendlich ja auch immer sieht, dass die Tilgung gesichert ist und sie entsprechend natürlich dann auch die Zahlung erhält.
Genau, denn die Bank guckt ganz besonders in die Zeile rein Kapitaldienst, also können denn Zins und Tilgung wie geplant in den jeweiligen Monaten immer sicher zurückgeführt werden. Ne? Und dazu brauche ich eine Rentabilitätsplanung. Das ist sozusagen die Rechnung, die nachher sagt, welche Einnahmen habe ich, minus welche Ausgaben habe ich, was soll am Ende eigentlich als Gewinn übrig bleiben. Und dann werden die natürlich schauen, reicht dieser Gewinn nachher auch zur Deckung der Lebenshaltungskosten des Gründers an der Stelle ab, weil nur wenn der sich was zu essen kaufen kann, wird er auch Geld haben, um die Bank nachher zu finanzieren.
Und das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch immer wieder Fragen bekommen. Wenn wir Beratungen durchführen, Businesspläne erstellen, Finanzpläne erstellen für die Agentur für Arbeit und einige der Gründer sagen, Mensch, wir würden ganz gerne ja auch diesen Businessplan, diesen Finanzplan einreichen bei der Bank. Hier ist wirklich Obacht geboten, denn es kommt immer auf die Zielgruppe an, die dann letztendlich den Finanzplan und den Businessplan erhält. Denn während wir vielleicht bei einem Gründungszuschuss auf die Bedürftigkeit mehr hinweisen, gerade in den anfänglichen Monaten, sollten wir natürlich bei einer Bank schon schauen, dass ja auch schon zu Anfang der Zeit entsprechend auch ja, Zahlungen erfolgen können. Das heißt, ihr müsst letztendlich dort auch eine Anpassung durchführen und schauen, für welche Zielgruppe ist eigentlich der Finanzplan auch gedacht.
Genau, ja. Genau. So. Und das, was die Bank danach macht, ist, sie prüft sozusagen die einzelnen Annahmen auf Plausibilität. Dafür ist eben der Businessplan wieder wichtig. Ne? Also könnt ihr die Kosten, die ihr eingeplant habt, die Umsätze, die ihr eingeplant habt, entsprechend auch durch Zahlen, Studien, Angebote, was auch immer entsprechend belegen und unterfüttern, sodass also die Bank den Eindruck bekommt, okay, das war an dieser Stelle schon ganz richtig geplant. Wenn ihr allerdings vorhabt, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, also eine UG zum Beispiel oder eine GmbH, dann wollen die Banken immer noch eine Planbilanz sehen, beziehungsweise Planbilanzen für die ersten Geschäftsjahre. Denn es muss entsprechend aufgezeigt werden, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und auf Basis dieser Planbilanz erstellen die dann ihre Ratingkennzahlen. Und das wiederum ist ja, wie schon gesagt, entscheidend dafür, ob ihr einen Kredit bekommt und wenn ja, zu welchen Konditionen.
Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal die Frage dazu, wenn wir bei den verschiedenen Kreditarten gewesen sind. Wir haben ja Hausbank, die wir ansprechen können. Wir haben ja die Förderbanken, die wir ansprechen können. Und viele der Gründer kommen ja zu uns und sagen, hey, ich habe jetzt von der KfW gehört, ne, und da will ich ganz gerne eigentlich hier einen Kredit, einen Förderkredit erhalten. Ja. Und die haben gesagt, ich brauche gar keine Eigenmittel. Ne? Und wir sagen dann immer, doch, die brauchst du schon. Wie verhält sich's damit? Kannst du dazu noch was sagen?
Also bei den Förderkrediten ist es ja so, auch wenn da häufig da steht Auszahlungssumme 100% oder Finanzierungsmöglichkeit 100%, ist es ja so, dass die im Endeffekt den Banken eine Haftungsfreistellung zum Beispiel geben über die Kredite oder eine Bürgschaft dazu verlangt wird über eine Bürgschaftsbank oder so. Das ist aber immer nur prozentual. Das heißt, die Bank hat trotzdem ein Restrisiko. Nehmen wir das Beispiel vom KfW-Startgeld. Da ist es halt so, die Bank bekommt 80% Haftungsfreistellung mit, geliefert mit dieser Startgeldfinanzierung. Das heißt, sie hat ein Restrisiko von 20%, so gesehen, wenn irgendwas mit dem Kredit schieflaufen sollte. Und da wollen die natürlich schon sehen, dass man da auch mit ein bisschen Eigenkapital dazugeht. Im Idealfall in dem Bereich also mal mindestens mit 20%, weil dann ist das Risiko für die Bank so gesehen gegen null. Mhm. Ich sage immer, wichtig wäre, ein Eigenkapital von mindestens 10% vorzuhalten, egal für welche Kreditform ich mich entscheide, um der Bank eben zu signalisieren, nicht nur ihr geht ins Risiko, sondern auch ich beteilige mich mit meinem eigenen Kapital daran. Das ist nicht immer so in Stein gemeißelt, aber ist so eine Hausnummer, mit der man als Gründer mal ganz gut leben kann.
Also im Umkehrschluss heißt es letztendlich, ihr müsst natürlich immer ein Stück weit mit Kapital mitbringen, ne, bevor man irgendwo hier ein Fremddarlehen oder Fremdmittel aufnimmt. Das nächste Thema ist natürlich auch, dass es ja auch unterschiedliche Arten gibt von Mitteln, die ich aufnehmen kann. Einige benötigen ja unter anderem einfach Investitionen generell in Wirtschaftsgüter. Die anderen sagen, ich brauche es für Betriebsmittel. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, denn auch bei den Förderdarlehen wird da ja auch so ein bisschen unterschieden da drin.
Genau, also ich habe ja eine Unterscheidung, handelt es sich um Investitionsbedarf, also muss ich Maschinen, Anlagen, Gebäude, Technik, wie auch immer, kaufen und da rein investieren. Mhm. Das ist in der Regel so, dass dort, ich sag mal, ein bisschen lieber die Kredite vergeben werden. Im Vergleich dazu habe ich auf der anderen Seite die Betriebsmittel. Das sind also typischerweise laufende Personalkosten, Miete fürs Büro oder die Produktionsstätte, Marketingausgaben, also all das, wo ich im Endeffekt Kosten habe, aber nicht direkt einen Sachwert als Gegenpart bekomme. Warum ist das so? Naja, die Betriebsmittel, die sind im Zweifel eben weg. Mhm. Na, wenn jemand 20.000 Euro Adspend bei Google hat, dann sind diese 20.000 Euro weg. Und wenn die Kampagne nicht sonderlich erfolgreich war, dann kriegt er dafür auch nichts wieder.
Ja.
Wenn er aber für 20.000 Euro eine Druckmaschine zum Beispiel kauft, dann hat er in seiner Firma eben immer noch die Druckmaschine stehen, die Bank im Zweifel auch pfänden und wieder veräußern könnte. Deswegen ist es häufig so, dass natürlich Investitionskredite lieber vergeben werden als Betriebsmitteldarlehen. Und im Bereich der geförderten Darlehen, zum Beispiel beim KfW-Startgeld, ist es so, dass es da auch immer eine Obergrenze gibt. Also ich kann beim KfW-Startgeld aktuell, glaube ich, 200.000 Euro Kreditsumme bis zu erhalten. Aber es gibt dort eine Limitierung im Bereich, wie viel davon Betriebsmittel sein dürfen. Und das ist bei jedem geförderten Darlehen ein bisschen unterschiedlich. Häufig ist es so, dass die Regelung so etwa bei 30% der Darlehenssumme, 30-50%, die maximal Betriebsmittel sein können. Das heißt auch, wenn ihr zur Bank geht und einen Kredit beantragt, ob nur gefördert oder ungefördert, ist ja die Frage, wofür braucht ihr das Geld? Und eure Chancen sind natürlich deutlich höher, wenn ihr dort Investitionen angebt, als wenn ihr nur reine Betriebsmittelausgaben im Endeffekt finanziert haben möchtet.
Ja, und bei den Fördermittelkrediten ja auch noch, weil du es ja auch gesagt hast, man muss es ja angeben, was ich überhaupt mit dem Geld anstellen möchte, muss man immer dran denken, gerade bei den Mikrokrediten haben wir auch eine Verwendungsnachweisführung. Das heißt also oftmals müssen wir dann oder der Gründer, ihr nachweisen, wofür habt ihr denn das Geld ausgegeben, damit ihr auch wirklich diese Grenzen eingehalten habt. Also bitte, wenn ihr dort was beantragt, natürlich auch die Sachen investieren oder diese Dinge dann auch anschaffen oder frühzeitig im Zweifel eben die Fördergesellschaft, die Förderinstitution darüber in Kenntnis setzen, sollte sich etwas in eurer Planung dahingehend auch verändern.
Ja.
Da kommen wir auch noch zu einem nächsten Thema, Thema Kredit und Gründer ist ein großes Thema, die Zeitfrage. Viele Gründer kommen zu uns und sagen, ja, ich möchte ganz gerne den Betrieb in, was weiß ich, 2-3 Monaten eröffnen. Ich brauche das Geld so schnell wie möglich. Und hier müssen wir oftmals natürlich mit etwas Realität gegenhalten. Wie sind deine Erfahrungen so dazu? Wie viel Zeit schätzt du letztendlich immer ein, bis es tatsächlich dazu kommt, dass ein Gründer auch diese Mittel ausgezahlt bekommt?
Ja, also grundsätzlich planen alle dafür viel zu wenig Zeit ein, weil meistens, wenn ich natürlich als Gründer mit meiner Geschäftsidee zur Bank gehe und sage, ich möchte das gern machen, der Bankberater möchte ja auch Geschäft machen, er möchte ja auch mir wohlgesonnen sein, er kennt ja vielleicht die Idee noch gar nicht so und deswegen werden mir häufig Bearbeitungszeiten, ach, das können wir im Haus machen, das ist in 2 Wochen erledigt, in 3 Wochen erledigt, in 4 Wochen erledigt. Mhm. Meine Erfahrung zeigt, dass es in den meisten Fällen so ist, dass erstens zu dem Businessplan und der Finanzplanung noch Nachfragen bestehen. Das heißt, die Bank macht das Gespräch. In dem Gespräch wird ja der Bankberater mit dir nicht deine Geschäftsidee komplett analysieren. Der rechnet auch keine Kennzahlen aus, sondern der hört sich das erstmal an, sagt erstmal ein kurzes Feedback dazu und sagt dann, wir werden das bei uns hausintern weiter bearbeiten.
Ja.
So. Dann prüft er das selber an dieser Stelle. Also meistens prüfen sie das selber, geben ein eigenes Votum dazu ab. Und jetzt kommt schon die erste Herausforderung. Meistens hat der Bearbeiter, mit dem ihr da am Tisch sitzt, gar nicht die Entscheidungsbefugnis über die Kredithöhen. Vielleicht bei 5.000 oder 10.000 Euro kann der das selbst entscheiden. Aber bei allem, was drüber geht, gerade wenn wir Richtung 50, 100.000 oder noch mehr Euro Darlehen sprechen, hat in den seltensten Fällen der Bankbearbeiter diese Entscheidungskompetenz, muss also auf jeden Fall jemand anderen noch dazu holen. Der muss wieder Zeit haben, sich diese Idee ebenfalls nochmal durchzulesen und das Ganze anzuschauen. Beziehungsweise in den meisten Banken geht das Ganze in die sogenannte Marktfolge. Das heißt, dort wird dann entsprechend von den Analysten der Businessplan und die Finanzplanung nochmal auseinandergenommen. Leute, die ihr nie kennenlernen werdet. Und die prüfen das Ganze dann. Das geht meistens irgendwo in einer der Zentralen der Banken von sich. Und geben dann wieder zurück zu dem Bankberater und sagen, okay, den Kredit, da haben wir jetzt nochmal die und die Nachfrage, dann meldet der sich wieder bei euch, dann geht es, ihr arbeitet das wieder nach, dann geht das Spiel wieder zurück. Das heißt, häufig, in den meisten Fällen sehe ich hausintern bei den Banken, dass die Entscheidung meistens schon innerhalb der Bank locker 4 bis 6 Wochen mindestens brauchen. Wenn ihr dann Förderdarlehen haben wollt, also die KfW mit einem Startgeld das refinanzieren soll, beginnt erst nach 6 Wochen eigentlich der Punkt, wo die Bank selber, nachdem sie gesagt hat, wir würden den Kredit machen und das ist das Rating und so weiter, beginnt ja erst die Antragstellung bei der KfW-Bank und dort ist die Frage, wo steht dieser Antrag nachher im Stapel, oben, unten, Mitte? Wie lange dauert das? Und auch das kann unserer Erfahrung nach sehr gern nochmal bis zu 3 Monate dauern, bis auch die KfW darüber entschieden hat, ob sie die Förderzusage dazu geben oder nicht. Dann bekommt ihr den freudigen Anruf und kriegt mitgeteilt, okay, wir machen das Darlehen, die KfW macht auch noch mit, jetzt müssten wir noch die ganzen Verträge fertig machen. Das heißt, bis dann das Darlehen zur Auszahlung kommt, vergehen in der Regel nochmal 2 bis 3 Wochen, bis ihr das Geld dann tatsächlich auf dem Konto habt. Und jetzt kommt's, je nach Höhe der Kreditsumme, werdet ihr wahrscheinlich das Geld gar nicht in einer Summe auf euer Konto bekommen, sondern es wird immer nach Verwendung ausgezahlt. Das heißt, ihr teilt der Bank mit und sagt, keine Ahnung, jetzt ist der Punkt, wo ich die Maschine kaufen muss für 20.000 Euro. Dann zahlt die Bank 20.000 Euro von dem Kredit an euch aus, damit ihr die Maschinenrechnung bezahlen könnt. Die werden nicht 100 oder 150.000 Euro Cash auf euer Girokonto überweisen, damit ihr dann damit machen könnt, was ihr wollt.
Ja.
Denn es ist meistens mittelgebunden.
Und das zeigt natürlich auch ganz deutlich, wir brauchen eine gute Vorlaufzeit, um hier in die Gründung zu gehen und diese Fremdmittel zu beschaffen, damit das auch alles gut klappt und ihr natürlich nicht zu viele Nachfragen bekommt oder eventuell halt eben dann dasteht und sagt, Mensch, mein Bankberater, der hat wieder 1000 Fragen dazu, hilft es natürlich, sich da auch Unterstützung, professionelle Unterstützung im Vorfeld zu holen, dass eben der Finanzplan wirklich schon flüssig da ist und dass letztendlich auch alles gut übernommen werden kann.
Das und auch, um entsprechend alles vorzubereiten. Das heißt, ich sage auch mal jedem Gründer, guck dir vorher bitte in deine Schufa zum Beispiel rein. Die wenigsten kennen ihren Schufa-Score. Wenn dort noch irgendeine unbezahlte Handyrechnung von vor 4 Jahren drinsteht, die euch den Score ruiniert und die Bank den definitiv nachher abruft, dann kann es sein, dass ihr diesen Kredit deswegen nicht bekommt, obwohl das schon lange erledigt ist. Das heißt, eventuell braucht man auch da nochmal Vorlaufzeiten, um auch die Schufa sauber zu haben und alle anderen Bedingungen entsprechend zu schaffen. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, es ist kein Pappenstiel, so eine Bankfinanzierung zu kriegen. Schon die Finanzplanung erfordert einiges an Kenntnissen. Ist in der Regel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass wir bei uns die entsprechende Controlling-Software im Einsatz haben, wo wir so eine Planung machen können. wenn du das ohne entsprechende Software machen willst, musst du schon auch ziemlich gut in Excel sein, um dir das aufbauen zu können. Deswegen empfiehlt sich gerade, wenn ihr wisst, dass ihr einen Gründerkredit braucht, frühzeitig euch ein entsprechendes Beratungsunternehmen zu suchen, das euch dabei unterstützen kann und in der Regel ja auch die Kontakte zu den Banken hat, um den Prozess dort vielleicht etwas zu beschleunigen.
Das ist definitiv ganz wichtig, denn am blödesten ist es natürlich, man stellt eine Kreditanfrage und kriegt dann auch eine Ablehnung, denn das wirkt sich natürlich auch bei weiteren Anfragen im Zweifel sehr, sehr negativ aus.
Das stimmt.
Ja, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema Kredit habt, könnt ihr uns die gerne stellen. Im Rahmen der Gründungsberatung AZAV können wir letztendlich auch hier kostenfrei mit beraten und vorbereiten. Es gibt auch weitere Beratungsförderungen im Nachgang der Gründung, denn nicht nur mit Gründung werden Fremdmittel benötigt, auch dann später zur Festigung. Und dort habt ihr letztendlich auch als Jungunternehmer und Gründer die Möglichkeit, entsprechende Mittel einzuholen. Ja, in diesem Sinne, Christoph, ich denke, es sind einige wichtige Tipps und Tricks heute mal mit rausgekommen. Ich hoffe, euch hilft das weiter. Und wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns, euch demnächst wieder zu sehen.
Bis bald.